Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Röck am Mikrofon, guten Abend. Für schwierige Zeiten habe ich meine Melancholie, in der fühle ich mich zu Hause. Das hat die Schauspielerin Hannelore Elsner einmal gesagt. Sie, die so unterschiedliche Rollen gespielt hat und dabei so wandelbar war.
Jede Rolle kriegt was von mir, so wie ich was von der Rolle auch kriege. Also es ist schon ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das ist kreativ, das ist schön, das ist meine Berufung, das ist das, was ich am allermeisten liebe.
Hannelore Elsner, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, im Alter von 76 Jahren ist sie gestorben und einen der letzten Filme hat sie mit Doris Dörrie gedreht.
Sie war wirklich eine unglaubliche Kämpferin für ihre Rollen und das habe ich so sehr an ihr bewundert, dass sie sich immer wieder so reingeworfen hat und ihre Rollen dermaßen verteidigt hat und so viel über sie nachgedacht hat, wirklich bis ins kleinste Detail.
Doris Dörrie über Hannelore Elsner. Gleich wird uns der Filmemacher Edgar Reitz erzählen, wie er 1973 mit der gerade mal 30-jährigen Schauspielerin erstmals gedreht hat. Zum Tod von Hannelore Elsner blickt nun Moritz Hohlfelder zurück auf eine Karriere mit mehr als 200 Filmen, an denen sie mitgewirkt hat.
Manche hatten Angst vor ihr, weil sie als exzentrisch und dievenhaft galt. Und tatsächlich konnte sie auch diese Rolle in der Öffentlichkeit spielen. Sie tat es oft mit einem großen inneren Vergnügen. Dann war sie die Unberechenbare, die Schwierige, die Eitle. Die, die einem Interviewer, um es auf gut bayerisch zu sagen, übers Maul fuhr, die sich beschwerte, die auch mal eine Veranstaltung verließ, weil ihr die Fragen zu dumm waren und überhaupt. Hannelore Elsner hatte einen unglaublichen Spaß am Spiel, am Ausloten von Gegensätzen, am Für und Wider. Nein, sie war keine Diva, sondern vor allem ein Mensch, der das Leben liebte, der nehmen wollte und dann auch geben.
Jede Rolle kriegt was von mir, so wie ich was von der Rolle auch kriege. Also es ist schon ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das ist kreativ, das ist schön, das ist meine Berufung, das ist das, was ich am allermeisten liebe. Man braucht jedes Lebensalter für alle Rollen, damit man da ganz viel zu verschenken hat.
Zu verschenken hatte Hannelore Elsner in ihren Rollen ungemein viel. Wie kaum eine andere deutsche Schauspielerin konnte sie alles, das Drama genauso wie die Komödie. Sie hatte ein unwiderstehliches Timing im Witz, so etwa in Dani Levis Komödie »Alles auf Zucker«. Und sie konnte Dramatik, Tragik, dieses Gefühl von Leere auf dieser Welt vermitteln, vom sich selbst abhanden gekommen sein, so etwa in Oskar Röhlers »Die Unberührbare«, wo sie Röhlers Mutter spielte, die mit der deutschen Nachkriegsgesellschaft auf Kriegsfuß stehende Schriftstellerin Gisela Elsner.
Also wenn ich das Drehbuch lese, dann macht das ja schon mal was mit mir. Und dann lese ich das Buch immer wieder und dann entsteht in mir diese Figur, das ist so. Man verwandelt sich dann in diese Person.
Mit dem Alter schien Hannelore Elsner nie ein großes Problem zu haben. Sie brauchte kein Botox, etwa um sich ihre wunderbaren Lachfältchen wegzuspritzen. Nein, die wollte sie behalten. So war sie einfach so, wie sie war. Und sie war zufrieden damit, ganz natürlich und ohne jede Koketterie. Auch darin ein Vorbild.
Je älter ich geworden bin, umso bessere Rollen habe ich. Vielleicht, weil ich früher zu blöd war oder zu hübsch oder zu irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Die Rollen sind viel besser, die Geschichten sind besser. Mein Leben ist viel interessanter, viel reicher geworden. Das alles ist ein Klischee. Wie lange will man denn noch jammern?
Hannelore Elsner stammt aus Bayern. Sie wurde in Burghausen nahe der österreichischen Grenze geboren, wo ihr Vater als Ingenieur beschäftigt war. Nach Kriegsende wuchs sie in München auf. Dort absolvierte sie auch ihre Schauspielausbildung und hatte erste kleine Engagements, unter anderem an den Münchner Kammerspielen. In ihrem ersten Film »Freddy unter fremden Sternen« spielte sie 1959 an der Seite von Freddy Quinn. Danach folgten einige seichte Unterhaltungsfilme, die Titel hatten wie »Das Mädchen mit den schmalen Hüften« oder »Immer wenn es Nacht wird«, die teilweise ein bisschen 60er Jahre schlüpfrig waren, aber das machte die Elsner einfach. Geschadet hat es ihr nie, vielleicht auch, weil sie in Burghausen mit einer Großmutter aufgewachsen war, die ihr beigebracht hatte, sich nicht zu viele Gedanken zu machen und immer mutig zu sein.
Naja, das war eben meine bayerische Oma, die ich sehr geliebt habe, die mir sehr viel vermittelt hat, mit der ich dieses Leben leben konnte. dieses Wilde, Freie, die Fähigkeit, das Schöne, die Wunder des Lebens und auch den Schmerz zu erkennen, zu erleben und auch zu leben, das habe ich da gelernt.
Sie bekam viele Auszeichnungen, darunter den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis. Elsner war gefragt und wechselte munter zwischen Film- und Fernsehproduktionen, war auf dem Bildschirm die Kommissarin und im Kino die Trudi Angermeier in Doris Dörries Drama Kirschblüten Hanami. Es gelang ihr nicht alles, aber vieles. Und bei allen Erfolgen schaffte sie vor allem eines, vielleicht das Wichtigste überhaupt, ein Mensch zu bleiben, einer, der mal mit sich haderte und mal sich freute, der vor allem immer das Leben liebte, auch an den schlechten Tagen. Bei Verzweiflung gab es ein probates Hilfsmittel.
Also ich bin natürlich ein Genussmensch. Wenn Schokolade in meiner Nähe ist, dann ist die weg.
Hannelore Elsner, auch in so einer kleinen Bemerkung über die Schokolade ein perfektes Timing. Moritz Hohlfelder hat an die Schauspielerin erinnert. Am Telefon begrüße ich nun den Filmemacher Edgar Reitz. Herr Reitz, guten Abend.
Ja, guten Abend.
1973 haben Sie den Film gedreht, die Reise nach Wien mit Elke Sommer, Mario Adorf und eben Hannelore Elsner. Ein Dorf im Hunsrück, das Jahr 1943. Welche Rolle hatte denn Hannelore Elsner in Ihrem Film damals zu spielen?
Es gibt in diesem Film zwei weibliche Hauptrollen. Beide wurden von Elke Sommer und Hannelore Elsner gespielt, was für uns ein ziemliches Risiko zu sein schien, weil zwei Frauenrollen konkurrieren natürlich miteinander. Und ich habe es mit großem Erstaunen erlebt, dass Hannelore das so wunderbar ausbalanciert hat und unglaublich kollegial auch mit ihrer Kollegin zusammengearbeitet hat. Das wurde eine Szene von zwei Frauen, die ein Herz und eine Seele sind. Also das ist etwas, was mir niemand prognostiziert hat. Jeder sagte, das geht nicht, aber Hannelore hat es möglich gemacht.
Ein in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlicher Film, 1943, die Zeit des Nationalsozialismus. Und Sie, Herr Reitz, drehen eine Komödie und Hannelore Elsner, sie spielt eine in Anführungsstrichen lustige Rolle.
Das hat sie ja in ihrer Autobiografie auch erwähnt. Für sie war das eine Gelegenheit, sich mit ihrer eigenen Geschichte zu beschäftigen. Bevor wir anfingen zu drehen, fuhr sie zu ihrer Mutter und hat die Mutter, die ja die Generation war, die wir hier darstellen, hat ihre Mutter tagelang befragt nach allen möglichen Details des Lebens und auch des Temperamentes und der Art und Weise, wie man die Welt anblickte in dieser Generation. Das hat sie sozusagen porträtiert und in die Rolle übertragen.
Sie haben gesagt, Herr Reitz, Sie waren erstaunt über die Souveränität, mit der das Hannelore Elsner gespielt hat. Hatten Sie das gar nicht so erwartet? Einer jungen Schauspielerin, sie ist ja 1942 geboren, war damals also 1973 Anfang der 30er.
Ja, sie war gerade mal 30 Jahre alt und die Elke Sommer auch. Das sind so Klischees, die man im Kopf trägt, dass man denkt, da entsteht ein Konkurrenzverhältnis. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil das Gelände ist eng, in dem man sich dort entwickelt. Aber wir wissen ja heute, diese Jahre später, dass Hannelore das auf eine erstaunliche Weise mit einer unglaublichen Bandbreite auch geschafft hat. Also das war sozusagen ihr Start in dieser Zeit.
Haben Sie denn auch gemerkt oder gespürt, dass das eine Absolventin einer Schauspielschule war, die auch an den Münchner Kammerspielen schon Erfahrung gesammelt hatte? Also eine Theaterschauspielerin?
Naja, sie hatte einen gewissen Ruhm, auch weil sie auch erotisch gewagte Stücke auf der Bühne dargestellt hat. Das war ja die Zeit, in der man die verschiedenen Loslösungen oder Freiheiten auch in dieser Hinsicht einübte und da war sie auch intensiv. Sie war eine intelligente Person, sie hat sich ja auch intellektuell mit allen diesen Problemen sehr auseinandergesetzt.
Das ewige Mädchen vom Starlet zur Diva, so hat der Berliner Tagesspiegel 2012 einen Artikel überschrieben zum 70. Geburtstag von Hannelore Elsner. Haben Sie sie auch so erlebt, auch mal als Diva?
Ich hatte ja jahrelang Kontakt mit ihr. Und nach dieser sehr für sie und auch für mich sehr bedeutenden Zusammenarbeit damals war eine Freundschaft entstanden, aus der So resultierte ja auch ihre intensive und langwierige Lebensgeschichte mit Alf Brustelin, der mein Regieassistent gewesen ist bei der Reise nach Wien. Die haben sich dort kennengelernt. So war es eigentlich eine freundschaftliche Atmosphäre, in der sowas wie Starallüren überhaupt keinen Raum hatten. Also sie konnte natürlich, wie jeder Schauspieler, ihren Gefühlen sehr intensiv Ausdruck geben. Und das musste man halt auch lernen im Umgang mit ihr.
Und sie musste das natürlich auch lernen, wahrscheinlich irgendwie Distanz auch zu wahren und sich manche Sachen einfach auch etwas vom Leibe zu halten.
Ja, also ich glaube, das war das eigentliche Motiv, weil die Branche ist nicht einfach und vor allem nicht für eine junge Frau, die da ihre Karriere macht. Also ich denke, dass die sogenannten Starallüren auch eine Notwehrmaßnahme sind.
Notwehr, um die Szene ein bisschen auf Distanz zu halten.
Genau.
50 Jahre dauerte die Karriere von Hannelore Elsner. Wie haben Sie denn sie erlebt jetzt im Künstlerischen? Also Starlet, die Komödie, das Lustige. Wurde sie immer mehr zur Tragödin, die immer schwerere Rollen gespielt hat, gefordert hat?
Ja, also man konnte mit ihr sehr lebhaft diskutieren über die Bedeutung oder über den Ausdruck einer Szene. Und letztendlich hat sie aber ganz aus dem Bauch heraus entschieden. Also sie war eine sehr emotionale Schauspielerin. Dass sie mit den Jahren immer ernstere Rollen spielte, das hat wohl auch damit zu tun, dass sie das fortschreitende Lebensalter akzeptierte oder akzeptieren lernte. Sie hatte ja sehr unterschiedliche Aufgaben immer wieder. Und ich glaube, das erzeugt auch eine Reife, die sie dann auch zeigte.
Herr Reitz, wir haben das Gespräch begonnen 1973, als Sie die Reise nach Wien gedreht haben mit der jungen Hannelore Elsner. Haben Sie eine letzte Erinnerung an sie? Wann sind Sie ihr zum letzten Mal begegnet?
Wir haben uns vor gut einem Jahr das letzte Mal gesehen, als die Reise nach Wien zur Wiederaufführung kam. Der Film war restauriert worden und wir hatten eine Retrospektive in Nürnberg. Da kam sie dazu. Sie machte eine Lesung aus ihrer Autobiografie. Sie las die Szene, in der sie ihre Mutter befragt für die Rolle, die sie da spielt. Und dann gab es ein langes Publikumsgespräch, wo sie ihre eigenen Erinnerungen auch sehr aufgefrischt hat durch den Film. Sie hatte vieles in dem Film, viele Szenen vergessen nach den langen Jahren. Und diese Wiederbegegnungen haben sie richtig euphorisch gemacht. Sie war also dann sehr glücklich und meinte, das sei doch einer der wunderbarsten Filme, die sie gemacht hat. Und das hat allen sehr wohl getan zu hören.
Die letzte Begegnung mit einer lebenslangen Freundin eigentlich, so wie Sie es geschildert haben.
Ja. Und natürlich hat man über viele, viele gemeinsame Erinnerungen gesprochen an diesem Abend.
Und die Nähe war immer gegeben?
Ja, war immer da. Also deswegen ist das auch unfassbar für mich heute. Denn ich bin 10 Jahre älter als sie, also da denkt man, das kann doch gar nicht sein.
Der Filmemacher Edgar Reitz zum Tod von Hannelore Elsner. Herr Reitz, Dankeschön.
Danke Ihnen auch.
Vor 9 Jahren wurde in Burkina Faso der Grundstein gelegt für Christoph Schlingensiefs Operndorf. Mehr Kulturzentrum als Begegnungsstätte, als Dorf im klassischen Sinn. Etwa 20 Gebäude stehen mittlerweile, darunter eine Schule, eine Kantine und ein kleines Krankenhaus. Einmal im Jahr lädt Aino Laberenz, die Witwe von Christoph Schlingensief und Geschäftsführerin des Operndorfes, Künstler aus Europa und Afrika ein, dort mehrere Wochen zu leben und zu arbeiten. Im vergangenen Winter waren 7 Kunststudenten der Berliner Universität der Künste und 2 Musiker aus Mali, 3 Monate im Operndorf. Was sie dort gemacht haben, zeigt eine kleine Ausstellung ab morgen in Berlin. Cora Knoblauch berichtet.
Was für ein Kontrast. Aus der warmen Berliner Frühlingsluft steigt man über ein paar wenige Treppenstufen unter die Erde in diesen kalt-feuchten Weltkriegsbunker, der viele Jahrzehnte vergessen war, durch einen Zufall wiederentdeckt und jetzt gelegentlich Ort für kleine Ausstellungen ist. Gleich im ersten Raum eine Filmarbeit der Brüder Ferdinand und Milan Döllberg. In kurzen, ironisch kommentierten Szenen spielen die beiden Kunststudenten ihren Afrika-Kulturschock nach. Unangeschnallte Fahrten auf der Ladefläche heruntergekommener Pickups, ein Esel in Freiheit, aber mit zusammengebundenen Vorderbeinen, für die beiden Europäer eine absurde Situation. Um sich den Film anzusehen, muss es sich der Betrachter auf mit Beton gefüllten Kissen bequem machen. Sich mit den eigenen Klischees auseinanderzusetzen, sei eben nicht gemütlich, sagen die jungen Künstler. Genau wie die Döllberg-Brüder hatte auch Greta Wildhage vor ihrem Aufenthalt im Operndorf kaum Erfahrungen mit Afrika. Ihre Arbeit hängt im hinteren Teil des Bunkers. Halbrunde bemalte Trinkschalen aus Kürbissen hat Wildhage an der Wand arrangiert.
Ich arbeite sonst viel mit Malerei und mit Zeichnungen und ich habe vorher noch gar nicht mit Objekten gearbeitet, habe die dann gefunden. Wie gesagt, die sind uns jeden Tag irgendwie begegnet und habe dann angefangen, auf diesen Objekten zu zeichnen und die dann einzufärben, mit verschiedenen Materialien oder Werkzeugen auch drauf zu arbeiten. Ich habe auch die teilweise eingebrannt, ich habe sie geflickt und zwar auf die Art und Weise, wie sie dort in Burkina Faso auch geflickt werden, weil wenn so eine Schale kaputt geht, dann wird sie natürlich nicht weggeschmissen, sondern sie wird wiederverwendet.
Mit dem Vorwurf, da kämen nun weiße Europäer und brächten armen Afrikanern die Kunst, kann die Kunststudentin Greta Wildhage nichts anfangen.
Wir überlegen uns nicht vorher, was wollen wir dorthin bringen. Wir kommen dort erstmal an und dann arbeiten wir gemeinschaftlich an einem Projekt, was dort entsteht. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Und auch das, was jetzt dort entstanden ist, es ist natürlich was entstanden und auch dann dort geblieben.
Aino Laberenz, die Geschäftsführerin des Operndorfs, muss sich gelegentlich anhören, dieses Operndorf, das sie gemeinsam mit Christoph Schlingensief ins Leben gerufen hat, sei ein künstliches Konstrukt. Natürlich ist das Operndorf künstlich, sagt sie, aber das sei nichts Negatives.
Es ist halt irgendwie letztlich ein Angebot oder eine Plattform. Es ist kein gewachsenes Dorf. Alles das, was wir machen, sind ja Anlässe zu schaffen. Ob das ein Konzert geben, wo Leute kommen und so. Ich glaube, bei uns geht es einfach sehr, sehr darum, dass man einander zuhört. Man spricht ehrlicher miteinander, wenn man auch die Grenzen begreift oder sich nicht versteht. Das ist das, was das Operndorf für mich ist. Also als Ort, als Gedanke, als Diskussion für die Menschen dort, dass es Gründe gibt, nicht nur dort zu bleiben, sondern dass es sich so langsam entwickeln kann.
Mitgebracht nach Burkina Faso hatten die 7 Kunststudenten der Berliner Universität der Künste zwar ein paar Materialien wie Papier und Farbe, am Ende haben sie aber vor allem mit dem gearbeitet, was sie vor Ort fanden. Und dabei erstaunliche Entdeckungen gemacht, wie Fabian Hub mit einer Papierarbeit.
Bei der dachte ich eigentlich vor Ort, dass sie monochrom wäre. Als ich jetzt zurückgekommen bin und die im Berliner nicht gesehen habe, habe ich gesehen, dass sie orange ist. Das konnte man dort gar nicht verifizieren, mit was man da eigentlich gerade arbeitet.
Einen Teil seiner Bilder hat Fabian Hub gemeinsam mit seinen Kommilitonen bereits im Operndorf ausgestellt. Zu dem 2-tägigen Festival kamen nicht nur die Familien, deren Kinder im Operndorf zur Schule gehen, sondern auch viele Menschen aus der Nachbarkleinstadt. In Berlin hängen die Arbeiten nun zwar nicht in einem luftigen Pavillon wie in Burkina Faso, auch wurden manche Papierarbeiten noch einmal neu zusammengesetzt und erweitert. Diese Transformation sei ein logischer und wichtiger Schritt, erklärt Fabian Hub.
Da hatten wir diesen großen Pavillon gebaut und da haben wir jeder unsere Arbeiten von dort vor Ort gezeigt. Und Raphael und Jonathan haben ihr Album gespielt, was sie dort aufgenommen haben. Und genau das soll hier auch passieren, um das Ganze wieder sichtbar zu machen.
Die beiden Musiker aus Mali, die zeitgleich mit den Berliner Kunststudenten in Burkina Faso gewohnt und gearbeitet haben, sollen während der Ausstellung in Berlin das Album vorstellen, das sie im Operndorf geschrieben haben. Dafür wurde im hintersten Raum des Bunkers eine kleine Bar aufgebaut. Mit Neonröhren, Plastikstühlen und Postern an der Wand ahmt sie die Atmosphäre einer Bar aus Burkina Faso nach. Von den beiden Musikern hat jedoch nur Raphael Dembélé ein Visum bekommen. Er tritt nun mit Berliner Musikern auf. So wird die Idee, dass etwas Neues entsteht, wenn sich fremde Menschen begegnen, unfreiwillig ein weiteres Mal eingelöst.
Don Kokeke 2, a German Subtitle, zu sehen in Berlin im Bunker in der Lützowstraße, Cora Knoblauch berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Michael Leverkus.
Die libanesische Schriftstellerin Houda Barakat ist für ihren Briefroman über das Schicksal von Flüchtlingen mit dem wichtigsten arabischen Literaturpreis IPAF ausgezeichnet worden. Sie erhält den Preis für ihr Buch Nachtpost. Wie die gegenwärtige Zeit sei auch der Roman voll tiefer Fragen und Mehrdeutigkeit, so die Jury. Die Briefe seien verloren, wie die Menschen, die sie geschrieben hätten. Houda Barakat wurde 1952 in Beirut geboren und lebt in Frankreich. Sie ist erst die zweite arabische Schriftstellerin, die in den vergangenen 12 Jahren mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wurde. Der Preis ist mit 50.000 US-Dollar dotiert und wird auch von der Londoner Stiftung des Booker Prize unterstützt. Der Schriftsteller Dieter Forte ist tot, das teilte sein Verlag S. Fischer mit. Zu Fortes vielfach ausgezeichneten Werken gehören Theaterstücke, Romane, Hör- und Fernsehspiele. Mit dem Drama Martin Luther und Thomas Münzer von 1970 machte er international Furore. In kirchlichen Kreisen löste er damit heftige Reaktionen aus. Im Zentrum seines Schreibens standen die Lebensverhältnisse des modernen Menschen unter der Herrschaft von Technik und Kapital. In den 1980er Jahren verarbeitete er in dem mehrteiligen Romanprojekt Tetralogie der Erinnerung seine Erlebnisse im und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ich habe das sehr lange zurückgedrängt, dann auch selber vergessen, nicht wissen wollen, mich nicht erinnern wollen, was bestimmte Teile des Romans ganz sicher betrifft. Und sehr lange gezögert bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir selber klar darüber wurde, wenn ich jetzt nicht anfange, dann fange ich nie mehr an, dann erzähle ich das nie mehr an, dann schaffe ich das auch nicht mehr.
Dieter Forte starb am Ostermontag im Alter von 83 Jahren in Basel. Rund 20 Millionen Menschen in Deutschland kaufen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften einschließlich digitaler Ausgaben über das Internet. Das entspricht 40% der Internetnutzer, die online bestellen. Das teilte das Statistische Bundesamt anlässlich des Welttages des Buches mit. Über die aktuellen Trends auf dem Buchmarkt sagte die Geschäftsführerin des Piper Verlags Felicitas von Lovenberg im Deutschlandfunk Kultur.
Immer mehr Menschen greifen zu sehr informationsreichen, fundierten, ja, philosophischen Werken. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass unsere Zeit so viele Fragen aufwirft und wir fast alle uns von so vielen dieser Fragen zu gewissen Zeiten oder auch andauernd überfordert fühlen, dass man doch den Eindruck hat, man braucht, um auch nur einen Teil der Welt besser zu verstehen, a, gesicherte Informationen und auch Informationen, für die man sich Zeit nimmt.
Die Weltkulturorganisation UNESCO hatte in den 90er Jahren den Welttag des Buches und des Urheberrechts ausgerufen. The Beautiful Ones ist der Titel eines Songs des US-Musikers Prince und der Titel seiner Memoiren, die mehr als 3 Jahre nach seinem Tod im Herbst erscheinen sollen. Das kündigte der Verlag Penguin Random House an. Das Buch The Beautiful Ones enthält von Prince selbst verfasste Lebenserinnerungen sowie unbekannte Fotos und Aufzeichnungen von Musiktexten. Außerdem werden handschriftliche Notizen zu seinem Album Purple Rain veröffentlicht, das ihn 1984 weltweit bekannt gemacht hatte. Der Musiker starb mit 57 Jahren an einer Überdosis Schmerzmittel.
Für manche Katalanen ist es das wichtigste Fest des Jahres, obwohl es kein offizieller Feiertag ist. Heute wird in ganz Katalonien der St. Jordi-Tag bzw. der St. Georgstag gefeiert. Der Tag der Bücher und Rosen. Was für ein schönes Thema zum Feiern. Traditionell schenken die Männer den Frauen Rosen und die Frauen den Männern Bücher. Stefanie von Oppen ist gerade in Barcelona und von dort zugeschaltet. Sie hat diesen Tag erlebt. Frau von Oppen, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie lässt sich denn diese doch sehr spezielle Feier erklären? Wie ist denn diese Tradition entstanden?
Diese Tradition hat ihren Ursprung schon im 15. Jahrhundert. Seitdem werden nämlich den Frauen Rosen geschenkt. Und dann aber in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam ein Buchhändler auf die schlaue Idee, das doch auch auf die Bücher zu übertragen, also auch Bücher zu verschenken an diesem Tag, weil er sah, wie gut diese Blumenhändler verdienten und er fand, von diesem Geschäft würde er auch gerne profitieren. Und dann wurde also eingeführt, dass in Zukunft die Frauen den Männern Bücher schenken und die Männer den Frauen Rosen. Und das Konzept ist unglaublich gut aufgegangen. Seitdem wird an dem St. Jordi-Tag das Fest der Bücher und Rosen begangen. Und das drückt sich so aus, dass in Barcelona zum Beispiel überall Stände aufgebaut sind, wo zum einen Rosen verkauft werden und zum anderen Bücher verkauft werden. Also die ganzen Buchhandlungen in Barcelona kommen aus ihren Läden und bauen da ihre Bücher auf und machen ein unglaublich gutes Geschäft an dem Tag. Und das Ganze findet nicht nur in Barcelona statt, sondern in ganz Katalonien. Also selbst im kleinsten Dorf werden Stände aufgebaut, werden Bücher verkauft, werden Rosen verkauft und verschenkt. Also das ist ein katalonienweites Fest und die Katalanen lieben dieses Fest. Und das hat zum Beispiel die Leiterin des Instituts Ramon Llull, das ist sowas Ähnliches wie das Goethe-Institut, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und hier kann man sie hören.
Oh Gott, das ist der nationale Feiertag, der schönste Tag in Katalonien. Und das ist so seit Jahrzehnten. Ich bin 47 und ich warte, seit ich sehr klein bin, so lange ich mich erinnern kann, darauf, dass endlich wieder St. Jordi-Tag ist.
Was macht jetzt bei den Menschen die so ganz große Freude auf? Warum sind die da so engagiert dabei?
Ja, also neben den Rosen und den Büchern gibt es noch ein ganz wichtiges Thema und das sind die Schriftsteller, die überall sitzen und Bücher signieren. Die Leute stehen vor diesen Schriftstellerständen oder vor diesen Schriftstellern, die da teilweise auch einfach nur auf einem Stuhl sitzen, Schlange. Und versuchen, eine Signatur zu ergattern für die Bücher, die sie gerade gekauft haben oder auch für die Lieblingsbücher, die sie von zu Hause mitgebracht haben. Also fast jeder Mensch, der da auf der Straße unterwegs ist, wird irgendeinen Schriftsteller finden, von dem er ein großer Fan ist. Und das ist also noch eine besondere Zugabe an diesem Tag, dass die Schriftsteller sozusagen aus ihren einsamen Keminaten kommen und eben für das ganze Volk zur Verfügung stehen. Viele von den Schriftstellern sitzen da tatsächlich 9 Stunden lang und sind unermüdlich dabei. Und für sie ist das nämlich auch mal eine gute Gelegenheit, um eben rauszukommen und ihren Lesern zu begegnen, wie Yolanda Bataille erzählt.
Schreiben ist etwas, das du alleine machst, wo du dich manchmal etwas einsam fühlst. Und dann haben wir dieses große Erlebnis, dass die ganzen Leser zu dir kommen. Du kannst dann an diese überfüllten Plätze gehen, aber jedes Mal gibt es andere Möglichkeiten, die ich liebe. Da gibt es inzwischen Schriftsteller, die ihre Leser nach Hause einladen.
Ja, dazu muss man auch sagen, dass Barcelona tatsächlich eine Stadt der Schriftsteller ist. Also es gibt unglaublich viele Schriftsteller in Barcelona, also nicht nur in Barcelona, sondern überhaupt in Katalonien. Und darauf sind die Menschen wirklich stolz, denn diese Schriftsteller sind eben Ausdruck der katalanischen Kultur. Also Literatur, es spielt eine riesige Rolle. Wir wissen ja, dass man in Katalonien immer wieder Schwierigkeiten hatte, seine Sprache, seine Kultur leben zu dürfen. Aber umso mehr ist man eben stolz auf die Sprache, besonders stolz auf die Literatur und stolz darauf, dass das ein Leseland ist.
Dieser Stolz, der bringt uns zu einem ganz wichtigen Stichwort, Katalonien, die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Wie politisch ist denn der St. Jordi-Tag für die Katalanen?
Natürlich ist es irgendwie wichtig, weil es immer wieder um diese katalanische Kultur, um die katalanische Identität geht. Aber eigentlich soll an diesem Tag die Politik total ausgeklammert sein. Es soll ein großes Fest des Lesens sein, ein großes Fest der Liebe. Die Rosen wollen wir ja auch nicht vergessen, die da auch überall verschenkt und verkauft werden. Also insofern wollen die Katalanen an diesem Tag nicht an diese Abgründe der Politik erinnert werden. Das hat zum Beispiel eine der Schriftstellerinnen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
Die katalanische Kultur findet auf der Straße statt und sie gilt den Menschen und nicht den Politikern. Heute ist ein Tag für das Volk und auch wenn die Politiker ihn für sich nutzen wollen, es ist und bleibt ein Volksfest.
Also das hat die Politiker natürlich doch nicht davon abgehalten, sich auch an Ständen zu engagieren. Also in einer Ecke sind diverse Stände aufgebaut gewesen in der La Rambla, wo man eben mit Politikern reden konnte und wo auch Interessensgruppen sich präsentiert haben. Aber ich muss sagen, in der Ecke war fast nichts los. Also während sich überall die Massen durch die vor allem eben diese Flaniermeile wälzten, war da einfach eher tote Hose, würde ich sagen. Das spricht dafür, dass an diesem Tag die Katalanen wenig interessiert.
Gibt es denn neben der Liebe zur Kultur, neben der Liebe zu den Büchern auch ein kommerzielles Interesse, Frau von Oppen?
Tatsächlich ist für die Buchhändler dieser Tag der große Verkaufstag des Jahres und auch an den Tagen rundherum werden viele Bücher verkauft. Und ich habe einen Buchhändler gefragt, ob es ungefähr so sei wie das Weihnachtsgeschäft, und er hat dazu Folgendes gesagt.
Much better. So much better. We would say today is the largest day of the year for selling books.
Viel besser also das Geschäft als an Weihnachten. Der Sankt Georgstag in Katalonien. Aus Barcelona war das Stefanie von Oppen. Vielen Dank. In einer kleinen Serie sind wir in den vergangenen Tagen der Frage nachgegangen, wie mit schmutzigem Geld Kultursponsoring betrieben wird. Ausgangspunkt war der US-amerikanische Pharmakonzern Sackler. Er ist verantwortlich für die beispiellose Opioid-Epidemie in den USA. Und über Spenden der Sackler-Stiftung gelangt viel Geld in den US-amerikanischen Kulturbereich. Nach Russland, der Türkei, Italien und England haben wir gestern nach Los Angeles geblickt. Heute nun zum Abschluss unserer Serie kehren wir zum Ausgangspunkt zurück, zur Sackler-Stiftung und dem schmutzigen Geld, das in die New Yorker Kulturszene fließt. Die Hintergründe von Kai Clement.
Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Damit rechtfertigte der römische Kaiser Vespasian bekanntlich seine Toilettensteuer. Die Diskussion darüber, ob es eine Rolle spielt, wo und wie Geld eingenommen wird, dauert also bereits knapp 2000 Jahre. Für New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James ist die Frage längst beantwortet. Ja, es gibt schmutziges Geld, Geld, das riecht, und Geld, das tötet. 130 Todesfälle gibt es Tag für Tag in Amerika wegen Überdosierungen mit Opioiden. Dieses Verfahren beinhaltet detaillierte Vorwürfe gegen die Sackler-Familie und ihre Versuche, gewaltige Vermögen zu verbergen, Gelder, für die andere mit dem Leben bezahlt haben. Ende vergangenen Monats hat die New Yorker Staatsanwältin zu einem gerichtlichen Rundumschlag ausgeholt. Sie geht nun gegen Opioid-Hersteller, Großhändler und die Sackler-Familie vor. Die hat nicht nur in der Welt der Pharmaindustrie einen großen Namen, auch in der der Kultur. Als Stifter, Spender, Geldgeber. Tumult in der Rotunde des Guggenheims, statt gedämpfter Museumsatmosphäre lautstarke Demonstranten und gar ein sogenanntes Die-In, ein simuliertes Sterben. Banner an der berühmten Rampe des Frank Lloyd Wright Baus verraten warum. Jeden Tag sterben 2000 Menschen, heißt es da schwarz auf rot. Schande über die Sackler-Familie, weg mit ihrem Namen, und 400.000 Tote. Gemeint sind mit diesen Zahlen Opfer der Drogenkrise in den USA. Mitglieder der Sackler-Familie besitzen das Unternehmen Purdue Pharma, Hersteller von Oxycontin, einem starken Schmerzmedikament. Dessen aggressive Verschreibung und, wie die Staatsanwältin sagt, verharmlosende Bewerbung gilt als eine wichtige Ursache für die vielen Abhängigen und Drogenopfer in den USA. Ende März hat das Museum an New Yorks Central Park schriftlich auf den Protest reagiert. Es kündigte an, künftig keine Spenden mehr von der Familie Mortimer die Sacklers anzunehmen.
Das Solomon R. Guggenheim Museum hat insgesamt 7 Millionen $ an Spenden von Mitgliedern der Mortimer die Sackler Familie erhalten. Seit 2015 haben wir keine weiteren Beiträge der Sackler-Familie mehr erhalten. Keine weiteren Spenden sind geplant und das Guggenheim plant nicht, weitere anzunehmen.
Damit folgte das New Yorker Guggenheim der Londoner Tate und einer alles andere als neuen Forderung. Nan Goldin, berühmt für ihre intimen Bilder der AIDS-Krise oder auch von Drogenkonsumenten, war selbst abhängig. Und sie führt schon länger eine Kampagne an gegen die Gefahren verschreibungspflichtiger Schmerzmittel und die Rolle der Sackler-Familie. All diese Lügen zu sagen, dass das Medikament nicht schädlich sei, sie kannten doch die Zahlen. Sie kannten sie. Sie sind verantwortlich für die Epidemie, haben ihre Pillen verkauft und die wurden für jeden Mist verschrieben, selbst Magen- oder Rückenschmerzen. Das Metropolitan Museum hat einen ganzen Gebäudeteil nach den Wohltätern benannt, den Sackler Flügel. Dem ARD-Radio in New York teilte das Met auf Anfrage schriftlich mit, seit 2 Jahren habe man aber keine Spenden der Familie mehr erhalten. Zugleich überprüfe man, wie man weiter damit umgehe. Gegebenenfalls werde sich etwas ändern. Aber man lebe eben auch in einem Land, in dem kulturelle Einrichtungen, Krankenhäuser und Unis umfangreich auf private Geldgeber angewiesen seien. Beispiele gibt es viele. Den Vorplatz des Metropolitan etwa hat der Großindustrielle David H. Koch finanziert. 65 Millionen Dollar. Wer kann dazu schon Nein sagen? Gleichzeitig aber sind für Kritiker wie Greenpeace die schwerreichen Koch-Brüder mächtige Leugner des Klimawandels. Immerhin, als Saudi-Arabien wegen der Khashoggi-Ermordung mehr als bloß zwielichtig dastand, da hat das Met dann doch durchgegriffen. Nein, danke. Zu Geldern aus einer staatlichen Stiftung Saudi-Arabiens, so Met-Präsident Dan Wise damals. Das ist kein Luxus, es ist eine moralische Verpflichtung. Wir folgen einer Mission. Es geht darum, der Welt ein gemeinsames Verständnis und die Anerkennung von Kultur und Zivilisation zu vermitteln. Da ist kein Raum für Partner, die mit illegalen Aktivitäten zu tun haben. Who are engaging in illegal
activity. Schmutziges Geld für die Kultur. Zum Abschluss unserer Reihe war das Kai Clement aus New York. Die Robert-Bosch-Stiftung stellt ihr Grenzgänger-Stipendium ein. Was vielleicht als kurze Kulturnachricht vermeldet wird, hat unter Umständen weitreichende Folgen. Denn mithilfe dieses Stipendiums sind wichtige Kunstwerke entstanden, die es ohne dieses Stipendium nicht geben würde. Zum Beispiel den Roman Benzin des Autors Gunther Geltinger. Wir haben seinen Roman hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur im März ausführlich vorgestellt, im Gespräch mit dem Autor. Welche Bedeutung dieses Grenzgänger-Stipendium für ihn hatte, das möchte ich nun mit ihm besprechen. Er ist aus Köln zugeschaltet. Herr Geltinger, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rücker.
Ihr Buch ist ein Afrika-Roadtrip. Die Handlung spielt in Südafrika und in Simbabwe. Wie ist denn dieser Roman entstanden? Wie haben Sie recherchiert?
Also der Roman ist entstanden durch die Inspiration auf mehreren Reisen durch das südliche Afrika und Simbabwe, die noch nicht Grenzgänger gefördert waren im Zeitraum zwischen 2001 und 2014. Und da hat sich langsam der Wunsch und der Wille abgezeichnet, dort ein literarisches Thema zu verankern. Ich habe dann angefangen zu schreiben auf den Erfahrungen, die ich gesammelt hatte bei meinen bisherigen Reisen und kam 2017, glaube ich, an den Punkt, wo ich merkte, ich muss nochmal ausführlich reisen. Und damit meine ich wirklich Recherche als Reise, also mich fortbewegen im Tempo meiner Protagonisten, im Tempo meiner Sprache. Ich hatte nicht wirklich ein Thema zu recherchieren, sondern die Recherche beruhte auf meiner Wahrnehmung, die Reise meiner Figuren mit den Augen und Ohren meiner Figuren nachzufahren, nachzufühlen. Und da habe ich das Grenzgängerstipendium beantragt, habe es bekommen und das war ausgesprochen hilfreich. Und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch wirklich nochmal bei der Robert-Bosch-Stiftung und dem Kooperationspartner LCB bedanken für diese Möglichkeit zu reisen, die meinem Roman letztendlich den Inhalt und die Form gegeben hat, die er jetzt hat.
Also ausführlich reisen war die Voraussetzung, um diesen Roman schreiben zu können.
Ja.
Der Suhrkamp Verlag, bei dem ist Ihr Buch erschienen, so ein Verlag kann so etwas natürlich nicht finanzieren. Das ist illusorisch.
Also es gibt natürlich Vorschüsse, aber ich habe früh angefangen mit dem Roman, sodass noch kein wirklicher Stoff da war. Ich wurde etwas vorfinanziert, aber das hat natürlich nicht gereicht, eine große Afrika-Reise zu stemmen. Das Grenzgängerprogramm fördert ja gerade Projekte, die noch wirklich im Entstehen sind, also deren Form auch erst noch gefunden werden muss. Und da gibt es meistens noch keine Förderer, Vorschüsse, finanzielle Rahmenbedingungen.
Und auch gar keine Verträge vielleicht mit dem Verlag.
Ja, genau. Also der kam später, aber da habe ich die Reise schon absolviert und war so schon mitten im Schreibprozess. Das Grenzgängerstipendium hat sozusagen einen großzügigen finanziellen Rahmen geschaffen, um zu reisen im Sinne meines Romans Benzin und mir gleichzeitig die maximale Freiheit gewährt. Und das ist natürlich für ein Stipendium sehr, sehr wichtig. Es gab keine Nachweisbedingungen in dem Sinne. Also die Auflagen waren, dass ich ordentlich abrechne und einen Reisebericht verfasse im Nachhinein, der mir übrigens auch sehr geholfen hat, meine Aufzeichnungen, mein Material zu strukturieren, auszuwerten und sozusagen eine Grundlage geschaffen hat für die literarische Arbeit. Und ich muss auch sagen, dass die Auflagen, was die Verwaltung der Finanzen angeht, hilfreich waren. So eine umfassende Reise, von der man ja nicht weiß, wohin sie einen treibt. Zumindest war das mein Ansatz, dass ich nicht weiß, was dahinter rauskommen soll. Dass das mir schon geholfen hat, in einem Land wie Simbabwe, in dem das Reisen auch ungewöhnlich bis gefährlich ist, vorzubereiten, zu strukturieren, mein Budget sinnvoll zu verwalten und einzusetzen. Das hat einen wesentlichen Teil der Vorarbeit ausgemacht und war hilfreich.
Die Bosch-Stiftung führt dieses Grenzgängerstipendium in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin durch. Maximal 15.000 Euro Förderung als Zuschuss zur Reise, zur Übernachtung, Verpflegung, auch zur Nachbereitung der Recherche. Unterstützt werden Projekte in Afrika, in Asien, Europa, Zentralasien. Jetzt also hat die Stiftung gesagt, die internationalen Rahmenbedingungen hätten sich geändert. Haben Sie, Herr Geltinger, eine Erklärung, warum das Programm eingestellt wird?
Also ich bin nicht in der Position als Künstler und auch als Geförderter der Künstler die Entscheidungen der Robert-Bosch-Stiftung kulturpolitisch zu beurteilen oder zu werten. Frau Drexler, die Bereichsleiterin Völkerverständigung Europa und seine Nachbarn bei der Robert-Bosch-Stiftung, hat ja im Gespräch mit Fazit am vergangenen Donnerstag zu den Gründen der Umstrukturierung in diesem Bereich nicht Details genannt, was sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht konnte. Sie gab als Motivation dafür an, dass die globalisierte Welt volatiler, also flüchtiger, unbeständiger, schneller, komplexer und ambivalenter geworden sei. Der Bereich der Völkerverständigung müsse sich dem anpassen. Nun finde ich das Grenzgängerstipendium seit 2004 ein ziemlich verlässliches Kontinuum, aus dem Kunstwerke hervorgegangen sind, die eben genau der Flüchtigkeit, der Schnelllebigkeit der Welt ein bedeutendes Gegengewicht entgegensetzen. Kunst hat eben die Aufgabe, die Komplexität und auch die Ambivalenzen der Welt zu thematisieren und ihren Erscheinungen eine künstlerische Form zuzuweisen. Und da ist gerade die Literatur von Bedeutung. Sie bietet der Schnelllebigkeit insofern die Stirn, als dass sie sehr langsam entsteht und langsam rezipiert werden muss. Durch diese Langsamkeit entsteht die Möglichkeit, zu den tiefen Schichten der Phänomene unserer modernen Welt vorzudringen. Und das Grenzgängerstipendium hat diese Art von Schreiben ja immer unterstützt. Deshalb kann ich es mir nicht erklären. Also diese Kunstwerke sind nicht schnelllebig und nicht flüchtig geworden und werden es auch in Zukunft nicht sein. Erfolgreiche Bücher wie die von Theresia Mora, Hertha Müller, Fatma Aydemirs sind also Beweise dafür, dass da kein schnelllebiges Kunstschaffen am Werk ist.
Gerade weil diese Fragen offen waren, haben wir auch das Gespräch mit Ihnen geführt, Herr Geltinger. Ihr Roman Benzin ist im Surkamp Verlag erschienen. Entstanden ist das Buch auch mit Hilfe des Grenzgängerstipendiums der Robert-Bosch-Stiftung. Und dieses Stipendium wird jetzt eingestellt. Herr Geltinger, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Sören Fazit, die Kultur vom Tage. Und nun der Blick in die Feuilletons von Adelheid Wedel. Und auch dort das Thema Nummer 1, keine Frage. Die Nachrufe auf Hannelore Elsner.
Sie beherrschte das Rätsel der Attraktionen, schreibt Peter Körte in seinem Nachruf auf Hannelore Elsner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Von ihr ging etwas Exotisches aus. Im deutschen Kino und Fernsehen schwärmt er. Körte trauert darüber, dass sie nicht mehr ist und darüber, dass das deutsche Kino so ist, wie es ist. Denn sonst hätte es dieser wundervollen Schauspielerin früher und häufiger viel größere Auftritte gegönnt. In der Tageszeitung Die Welt betont Hans-Georg Rodeck in seinem Nachruf, ohne die wilde, verführerische und unabhängige Hannelore Elsner ist der deutsche Film der letzten 6 Jahrzehnte undenkbar. Auch Tobias Kniebe findet grundsätzliche Worte in der Süddeutschen Zeitung. Sie prägte das deutsche Kino und Fernsehen über Jahrzehnte und krönte ihre Karriere mit einem fulminanten Spätwerk. Warmherzig erinnert der Schriftsteller Bodo Kirchhoff an eine, die sich nie geschont hat, solange er sie kannte. Das waren mehr als 25 Jahre. Kirchhoff schreibt, sie war die, die immer bis zuletzt blieb, noch eine geraucht und noch ein Glas getrunken hat, noch einmal mitlachte und auch mitweinte, wenn es nötig war. Sie ist nicht mehr und bleibt doch. Gegründet im Mai 1969 feiert das Berliner Gripstheater dieser Tage seinen 50. Geburtstag. Der Tagesspiegel druckt ein Gespräch zwischen Rüdiger Schaper und dem Gründer des Theaters Volker Ludwig. Zweifellos ist das Theater eine Berliner Institution und hat Generationen von Zuschauern und Schauspielern geprägt, mit seiner direkten, zupackenden Art auf die Probleme der Menschen zuzugehen. Linie 1 wurde ein Welterfolg. Sein Schöpfer, Volker Ludwig, meint, für die ganz Kleinen zu schreiben ist am schwersten. Und Der Ausgangspunkt vom Grips war ja, den Kindern Mut zu machen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Wir haben eigentlich Überlebensstücke gemacht, meint Ludwig, wissend, dass Kinder ihrer Ohnmacht mit Witz und mit Hilfe von Solidarität trotzen. Ästhetische Innovation sei für ihn ein Schimpfwort, so Ludwig. Ich habe noch nie gehört, dass sein Kind nach der Vorstellung geschimpft hat. Mist, das war schon wieder nicht innovativ. Am 28. April übergibt es Grips sein Archiv an die Akademie der Künste Berlin und stellt sein Buch Für die Zukunft, 50 Jahre Grips-Theater, zum Jubiläum vor. Der in Bosnien geborene Theaterregisseur Oliver Friljic ist der Star der Stunde. In Stuttgart untersucht er europäische Utopien, schreibt Björn Heyer in der Tageszeitung Die Welt. Im Gespräch mit dem Regisseur erfahren wir, die Schauspieler dieses transnationalen Ensembles kommen aus verschiedenen europäischen Staaten mit mehr oder weniger demokratischen Defiziten. Mir ging es darum, einen völlig demokratischen Prozess bzw. eine völlig demokratische Gemeinschaft im Kleinen zu errichten. Dazu ist das Theater in der Lage, erzählt der Regisseur. Und weiter, meines Erachtens muss Theater daran mitwirken, die spalterischen Ismen, die Europa bedrohen, vor allem den Nationalismus zu dekonstruieren. Die Süddeutsche Zeitung informiert, in Istanbul eröffnet ein Museum für den Journalisten Rand Dink, der 2007 auf offener Straße erschossen wurde. 23,5 April heißt der Erinnerungsort und spielt damit auf zwei Gedenktage an. Auf den 23. April, den nationalen Feiertag, der an die Eröffnung des ersten freien Parlaments 1920 erinnert, ein Tag voller Jubel und Feste. Ganz anders der 24. April, an dem gedenken die Armenier weltweit der Ermordung und Vertreibung ihrer Vorfahren im Osmanischen Reich. Licht und Dunkel, schrieb der armenisch-türkische Journalist Rand Dink mit Blick auf diesen Tag und setzte hinzu, was für ein Dilemma. Christiane Schlötzer geht in der SZ der Frage nach, wie erinnert man an einen großen Mann, ohne in die Falle der Heldenverehrung zu tappen?
Der Blick in die Feuilletons war das von Adelheid Wedel. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.